Willkommen zu unserem Büchermontag. Am Mikrofon ist Knut Kortzen. Wolfgang Büscher, der große literarische Reporter, hat sich erneut aufgemacht in die Ferne, diesmal in die Wüste und darüber ein faszinierendes Buch geschrieben. Der Weg, eine Reise durch die Sahara. Gleich werden wir mit ihm darüber reden. Die Haut ist ein verruchter moderner Klassiker von Curzio Malaparte, den Frank Heibert neu übersetzt hat ins Deutsche. Auch um dieses Buch geht es heute hier bei uns und um Ursula Krechels neuen Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«. Welche Geschichte die Trägerin des Deutschen Buchpreises darin erzählt, das erfahren Sie hier bei uns.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Wolfgang Büscher ist zweifelsohne der größte literarische Reporter, den die deutsche Sprache derzeit hat. Eine eigene Spannung erfasst uns, wenn wir reisen, hat er in einem seiner Bücher mal geschrieben und erklärt, der Reiz des Reisens liege darin, dass es reine Gegenwart sei. Wir streifen durch fremdes Terrain, schauen und reden kaum mehr. Wenn wir ins Entlegene dringen, erfordert das vor allem anderen äußerste Wachheit. Diese Konzentration zeichnet Wolfgang Büschers Bücher seit jeher aus, auch sein soeben erschienenes Neues, Der Weg, eine Reise durch die Sahara. Aus dessen Anfangskapitel liest der Autor jetzt.
Eines Tages losgehen, besser eines Nachts. Nach Gründen gefragt, konnte ich nur solche nennen, an die ich nicht glaubte. Ins Fremde gehen, es blieb ein Entschluss ohne Zweck, ohne Ziel. Nach Moskau gehen, durch Amerika, nach Jerusalem. Hatte es je einen Grund dafür gegeben, einen vernünftigen gar? Es brauchte keine Gründe, es reichte ein wenig Schmierstoff, ein Reiz. Ein Bild, das mir nicht aus dem Sinn ging, eine Liedzeile, die sich ins Hirn bohrte, oder der Bericht von einem, der dort gewesen war und sei, was er berichtete, noch so vage. Oder wie jetzt ein unscharfes Foto im Internet. Ein Wald gelber Felsnadeln, ein Konvent alter Vulkane im Herzen der Wüste. Es reichte der Klang dieser Namen, schön und fremd, Ahaga, Ajer, Ergadmer, Amador, Atakor, Asikrem.
Wolfgang Büscher mit einer Lesung aus seinem neuen Buch Der Weg, eine Reise durch die Sahara. Ich freue mich sehr, dass Sie mir aus unserem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet sind. Grüß Gott, Herr Büscher.
Ja, grüß Gott nach München.
Was war es, das Sie diesmal hat aufbrechen lassen in die Wüste, in die Sahara?
Ach, ich bin eines Tages auf Bilder gestoßen aus dem Gebirge, aus dem Gebirgsmassiv im Herzen der Sahara, arabisch Hoggergebirge, Tuareg-Sprache Ahaga. Und die fand ich so faszinierend, vor allen Dingen auch, weil eines dieser Bilder ein menschengemachtes Gehäuse auf einem Hochplateau zeigte, aus schwarzem Vulkanstein. Und der Mensch, der das gemacht hat, faszinierte mich auch. Das war dieser verrückte Wüstenheilige aus Frankreich, der vor ungefähr 120 Jahren dort gelebt hat und eben auf diesem Hochplateau eben diese Klause gebaut hat.
Auf diesem nordafrikanischen Bergplateau in der Höhe, in der so erhabenen wie schroffen Abgeschiedenheit von rund 2700 Metern, lebte vor über 100 Jahren in einer kargen Klause einst der von Ihnen jetzt schon erwähnte Einsiedler, ein französischer Eremit, Père Charles de Foucault. Ein Soldat, ein Mönch, ein Priester, ein Aristokrat, eine schillernde und gar nicht leicht zu fassende Figur, ein Mann der Unrast und ein sonderbarer Heiliger, ein verrückter Wüstenheiliger sei der gewesen, schreiben Sie. Wie kam der da hin und was machte der da?
Na, ich glaube, dass es zwei Sorten Menschen gibt. Die eine Sorte Mensch hat sozusagen den Lebensfahrplan bei der Geburt schon zugesteckt bekommen und arbeitet ihn ab oder folgt ihm. Und dann gibt es diese andere Sorte Mensch, der diesen Lebensplan erst suchen muss, diesen Lebensfahrplan. Und dazu gehörte er ganz sicher, er war ein Prachtexemplar dieser Art. Also Foucault hat begonnen als klassischer Sohn, Spross einer alten Adelsfamilie, was man dann eben macht, entsprechende Schulen, Offiziersausbildung, Kavallerieoffizier standesgemäß, Saint-Cyr, Militärakademie bei Paris und so weiter. Das Militärleben war ihm dann aber fad und war auch ein Lebemann, viele Frauen, Essensgelage, Orgien und so weiter. Und irgendwann geht er in eine Kirche in Paris und spricht dieses seltsame Gebet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Sozusagen ein aristokratisches Gebet. Der Aristokrat sagt, na, wer bist du, was hast du drauf, zeig dich mir, wenn es dich gibt. Und dann gerät er an einen Priester, der ihm so ein bisschen den Kopf wäscht und sagt, auf die Knie, jetzt wird erstmal gebeichtet. Es wird eine Lebensbeichte und er wird Mönch. Seine Lebenswegsuche endet damit aber keineswegs, sondern wird eher noch beschleunigt. Also er rast durch die damalige Welt. Syrien, Nazareth, Nordafrika, Marokko, landet schließlich in der Wüste, wohin ihn ein alter Offizierskamerad lockt, der inzwischen Kommandeur der französischen Oasen, besetzten Oasen ist in der Sahara. Und was dann geschieht, ist, dass eine wunderbare Freundschaft sozusagen beginnt mit führenden Tuareg-Fürsten. Mit einem und mit einem jungen Mann, mit dem er dann auch nach Frankreich reist und in der Hoffnung, ihm sein Land so nahe zu bringen, dass er die französische Zivilisation liebt, sich darin verliebt und vielleicht auch ins Christentum. Das gelingt am Ende nicht.
Dieser Charles de Foucault, Charles de Jesus, wie er sich selbst nannte, dann in der Wüste, war ein Christ in einer durch und durch islamischen Welt. Allerdings einer ohne großen missionarischen Eifer, so lese ich ihr Buch, ohne den Drang, andere unbedingt zu seinem Glauben bekehren zu wollen. Er hat sogar an einem Wörterbuch gearbeitet, an einem Wörterbuch der Tuareg-Sprache, Tamahak, Französisch. Also war ein Mann der Verständigung eher?
Er hat klassisch als Missionar begonnen, hat dann gemerkt, dass das nicht funktioniert und ist dann einen Weg gegangen, den er selbst den Nazareth-Weg nannte. Darunter versteht er, die ersten 30 Jahre des Lebens Jesu waren ja ein stilles Leben. Er hat ja nicht gelehrt, gepredigt und dergleichen. Er hat einfach als Zimmermann gelebt. So ist die Überlieferung. Und das hat er sich zum Vorbild genommen. Also er hat sich gesagt, ich will einfach da sein. Jeder weiß ja, wer ich bin. Jeder sieht ja, wer ich bin und wessen Glaubens ich bin. Und es wird schon seine Wirkung tun. Und ich erwarte nichts und gebe alles. Das könnte man sagen, war sein Motto.
Ihr Buch, Herr Büscher, behandelt ja auch die Frage, ob wir heutzutage mehrheitlich nicht das sind, was Max Weber vor über 100 Jahren schon religiös unmusikalisch genannt hat, mit Blick auf seine eigene Person. Also zwar noch irgendwie mit einem Gespür für die Kraft der Religion ausgestattet, aber bestimmt nicht mehr selbstgläubig oder gar fromm. Sie haben sich dort im Grand Sud, wo Sie unterwegs waren, unterhalten mit gläubigen Muslimen über die zunehmende Zahl von Atheisten in Deutschland. Ich fand das sehr aufschlussreich, wie Sie diese große Selbstverständlichkeit beschreiben, mit der einer Ihrer Reisebegleiter fünfmal am Tag betet, sich ein paar Meter abseits in den Sand setzt und einfach betet. Eine Unbefangenheit, die uns Mitteleuropäern mittlerweile abgeht. Halten Sie das für einen Verlust, dass wir, mit Ihren Worten, keinerlei metaphysischen Durst mehr verspüren?
Keinerlei würde ich nicht sagen. Ich glaube ja nicht, dass die Religiosität oder der Glaube verschwindet. Er verwahrlost nur. Er wirft sich auf irgendwelche Verrücktheiten, entweder esoterischer, politischer oder kultureller Art. Und ich glaube, dass der Mensch so ein religiöses Gen in sich hat und das verlangt nach Nahrung. Und wenn es die Nahrung nicht mehr sucht oder nicht mehr findet dort, wo man es 2000 Jahre gesucht hat oder noch länger, dann sucht es sich halt woanders. Und tatsächlich, ich hatte solche Gespräche und mir ging es auch nicht so völlig unähnlich wie diesen jungen französischen Aristokraten damals vor 120, 130 Jahren in Nordafrika. Für die war die Begegnung mit dem Islam absolut herausfordernd. Also das hat die umgehauen. Also sie kamen ja aus einem Frankreich, das hin und her gerissen war zwischen Laizität und älteste Tochter der Kirche. Und das wühlte all das in ihnen auf. Also die ganze heimische Situation, mit der wurden sie auf eine völlig unerwartete Art konfrontiert in ihrer Kolonie. Und das ging mir ein bisschen auch so, nicht in dieser Massivität, aber doch ein bisschen. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich kam zu einem Nomaden in der Wüste und oft ist es so, die erste Frage ist, na, hast du denn Familie und hast du denn Kinder, wie geht's in deiner Familie und so weiter. Hier war die erste Frage, was ist deine Religion, hast du eine Religion? Es war die absolut erste Frage dieses Mannes. Das hat ihn am meisten interessiert und ich habe das bejaht und dann war er glücklich. Ich habe aber dann dazu gesagt, ich kann nur für mich sprechen, das Land, aus dem ich komme, ist über weite Strecken areligiös. Das hat ihn sehr besorgt reinblicken lassen und er fragte dann, also seid ihr alle Atheisten, ihr Deutschen? Und ich sagte dann, ach, ich glaube nicht mal das, sondern es ist einfach vielen egal. Und das hat ihn dann auch besorgt dann reinschauen lassen und dann habe ich ihm versucht, das irgendwie zu erklären und sagte, also ich wusste, die Tuareg im Gegensatz zum Beispiel zu strengen islamischen Leuten, die hören sehr gerne Musik, haben auch eine sehr schöne Musik. Und ich sagte ihm dann, na, liebst du Musik, magst du Musik? Und er sagte, ja, natürlich. Und dann habe ich ihm gesagt, stell dir vor, du hörst Musik und jemand, der überhaupt nicht weiß, was Musik ist, sagt zu dir, mach den Krach aus, weil er erkennt sowas gar nicht. Das hat er dann verstanden, hat laut losgelacht und über diese Verrücktheit, also damit war das Kapitel für ihn abgehakt, die Deutschen sind verrückt geworden und dann wendeten wir uns anderen Themen zu.
Sie waren diesmal anders als etwa bei Ihren Büchern Berlin-Moskau oder auch bei Heartland nicht allein und nicht zu Fuß unterwegs als der Fernwanderer, der Sie viele Jahre lang gewesen sind, was nicht so sehr mit Ihrem Alter zusammenhängt, Sie sind mittlerweile 73 Jahre alt, als vielmehr mit den zu Fuß nicht zu bewältigenden Distanzen in der Sahara. Das heißt, Sie waren auf ein Auto und auf ortskundige Begleiter angewiesen. War das ein großer Unterschied zu Ihren sonstigen Reisen, ein anderes Erfahren und Erleben?
Ja, das ist ein großer Unterschied, auf jeden Fall. Also Sie haben es gesagt, das allein zu Fuß durch die Sahara, das geht einfach nicht. Also erstens physisch nicht und zweitens erlauben das die Behörden gar nicht. Man muss diesen Weg gehen mit Begleitern. Wenn ich 2 Monate vorher dort gewesen wäre, hätte ich sogar noch 15 Begleiter mehr gehabt, nämlich bewaffnete Polizisten, weil das ist Grenzregion Mali, Niger, Libyen und so weiter. Ja, das verändert vieles. Das verändert zum Beispiel, dass die Kommunikation, die Beziehung zu diesen Gefährten, diesen Reisegefährten, ein großer Teil des Buches geworden ist. Das gab es ja in meinen früheren Büchern überhaupt nicht. Ich war ja allein. Und die Begegnungen, die ich hatte, waren punktuell. Und ich fand es aber gar nicht so schlecht, weil das eine neue Dimension reingebracht hat. Also meine Frau sagte oft zu mir bei früheren Reisen, mein Gott, du haust immer ab, du rennst immer weiter, bleib doch mal irgendwo. Man würde gerne, wenn du irgendeine Begegnung beschreibst, würde man vielleicht gerne mal wissen, ob diese Begegnung weitergehen könnte und ob das irgendwie eine Intensität kriegen könnte oder so. Dazu kam es natürlich nie, weil ich ja immer der Wandering Spirit war, der immer weitergelaufen ist. Und diesmal war ich tatsächlich viele Wochen mit diesen Leuten zusammen und da sind natürlich Gespräche entstanden und eine Art Beziehung auch entstanden. Und ich hatte ja dann noch das große Glück, diesen goldenen Moment zu erleben, in dem sich herausstellte, dass mein Fahrer der Enkel eines der besten Freunde von Foucault ist.
Ja. Sie waren bei dieser Reise El Gauri, der Fremde oder keiner von uns, wie das in der Tuareg-Sprache wohl heißt. Der Grand Sud ist eine Gegend, aus der man immer wieder von Entführungen hört, weil sie kontrolliert wird von Islamisten, von Warlords, von russischen Söldnertruppen auch. Sind Ihnen solche begegnet?
Nein, die Algerier haben das, glaube ich, ganz gut im Griff, obwohl jeder, der die Wüste kennt, einem natürlich versichert, die Wüste kann man gar nicht im Griff haben. Dazu ist sie einfach viel zu riesig. Allein das algerische Sahara-Gebiet ist so groß wie 7 große europäische Länder zusammen, die ich jetzt gar nicht aufzählen will. Und allein dieses Hoggergebirge, in dem ich großenteils unterwegs war, ist so groß wie Frankreich. Also es sind gewaltige Landmassen und letztlich nicht kontrollierbar. Es gibt da alle 50 Kilometer entlang der algerischen Südgrenze eine Kaserne oder Militärposten. Wir hatten auch manchmal Anweisung, in der Nähe von Militärposten die Nacht zu verbringen. Wir hatten Anweisung, uns fern der Wüstenpisten Nachtlager zu suchen und auf keinen Fall sichtbar zu sein von der Wüstenpiste aus. Daran haben wir uns auch gehalten und es stieg auch einer meiner Begleiter, stieg jeden Abend auf irgendeinen Felsen, wo er vielleicht ein Netz hatte, um zu telefonieren. Anfangs dachte ich, der ruft seine Familie an. Aber nein, er rief eine Behörde an. Ich wollte gar nicht so genau wissen, welche Behörde. Es war mir auch egal. Es war mir sogar recht, weil man ist draußen im Unwegsamen, weit, weit weg von allem. Und wenn was Ernstes passiert, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass in Tamanrasset jemand weiß, wo wir sind. Aber es ist so, jenseits der Grenzen, Sie haben es angesprochen, es ist überall landunter sozusagen politisch. Es sind die russischen Söldner da, es sind Warlords da. Und ich sprach mit jemandem vom Auswärtigen Amt vorher über die Situation dort. Und diese Person sagte mir den schönen Satz, vergessen Sie nie, you are a commodity, Sie sind ein Handelsgut. Also alle diese Gruppierungen, welcher politischer Couleur oder krimineller Couleur auch immer, für die ist die Entführung von Leuten ein super Geschäft natürlich. Und Sie wissen ja, Deutschland zahlt.
Eine Ihrer Kindheitserinnerungen spielt auch mit hinein in diese Geschichte, nämlich die Erinnerung an ein Wüstenbewohnermotiv auf der Packung einer Zigarettenschachtel der Marke Senussi. Was hat diese Zigarettenschachtel von Senussi mit der Geschichte von Charles de Foucault zu tun?
Ja, das war ganz eindrücklich. Also es gibt tatsächlich diese Kindheitserinnerung. Mein Opa rauchte und es gab diese Marke Senussi. Und mich hat als Kind immer dieses Bild auf der Zigarettenschachtel fasziniert. Man sah also diese arabischen Männer in langen Gewändern unter der grünen Fahne des Propheten. Und das spielt an auf den Senussi-Orden, der gegründet wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von einem Mann aus Algier, der dann sich in Libyen in der türkischen osmanischen Zeit sehr, sehr breit machte, sozusagen Staat im Staat dort war. Der war also nicht nur religiös, sondern wie das im Islam eben oft ist, Religion und Politik ist nicht zu trennen und Militär auch nicht. Der war all das. Und im Laufe des Ersten Weltkrieges drangen Krieger dieses Senussi-Ordens auch in die französische Kolonie Algerien ein. Und letzten Endes kam es dazu, dass Foucault von einem dieser Leute erschossen wurde. Am 1. Dezember 1916 in Taman Rasset.
Ins wüste Herz des Nichts, das doch so reich und reichhaltig ist, nimmt uns Wolfgang Büscher in seinem neuen großartigen Buch Der Weg, eine Reise durch die Sahara mit. Es ist bei DTV erschienen für 24 Euro. Herr Büscher, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und das Gespräch.
Danke Ihnen. Tschüss.
Weil ich das Heimweh nicht mehr aushalt, in den Zug, um dich zu sehen. Freilichtbühne Recklinghausen, wo die öden Winde wehen. Im Motel One die Schlaftablette. Melatonin, Melatonin. Mit dem Taxi um die Wette. Abfahrt schon um 6:10 Uhr. Den ganzen Abend hat's geregnet. Aber man muss dankbar sein, wenn man den Leuten noch begegnet, nicht nur als Klick auf Spotify. Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden. Die Sonne steigt über die Gleise und zwei, drei Krähen fliegen stumm in einer steilen Einflugschneise um den Beton herum. Die Menschen in der zweiten Klasse erscheinen jetzt. Der Dampf aus meiner Kaffeetasse steigt mir ins Gesicht. Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden. Haltestelle steig ich. kurz aus und schau zurück. Dann wieder in die Zelle, über Göttingen zum Glück. Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years, Golden Years.
Das war ein brandneuer Titel von Tokotronic, Golden Years, die Vorab-Single des im Februar erscheinenden gleichnamigen Albums der Hamburger Band. Sie hören Bayern 2. Als Ursula Krechel 2012 den Deutschen Buchpreis erhielt, da sagte die Schriftstellerin damals im Frankfurter Römer über das Schreiben von Büchern:
Jedes Buch zu schreiben ist ein Abenteuer, ein Gang übers Eis, und jedes liegt anders im Kopf und im Becken, auf dem Tisch und dann in den Händen.
Damals, 2012, war Ursula Krechels erfolgreichster Roman Landgericht erschienen, in dem es heißt, das Erzählen schafft Nähe in aller Entfernung. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts spielt im literarischen Oeuvre von Ursula Krechel eine zentrale Rolle. Dennoch erkundet die 1947 in Trier geborene Schriftstellerin in ihrer Prosa immer wieder auch schreibend die unmittelbare Gegenwart. Ihr neuer Roman, Sehr geehrte Frau Ministerin, erzählt von drei Frauen aus unserer Zeit, von ihren Lebensläufen, von der Erfahrung tiefer Brüche und Zäsuren und ebenso von einer zunehmenden Radikalisierung der Gesellschaft zu fassen an der Gewalt gegen politische Repräsentanten. Nils Beindker hat den Roman gelesen und mit Ursula Krechel gesprochen.
Die eigene Existenz vergleicht Eva Patarak mit der Lage des Essener Kräutergeschäfts, in dem sie arbeitet. 2b, nicht 1a. Ihren Sohn Philipp hat sie alleine großgezogen. Jetzt muss Eva Patarak mit ansehen, wie er hinter dem Computerbildschirm verschwindet und verwahrlost. Das Studium hat er längst geschmissen. Die Mutter weiß nicht, wie sie ihm begegnen kann. Und überhaupt, so wird erfahrbar in Ursula Krechels Roman Sehr geehrte Frau Ministerin, bleibt ihr kaum Raum für die Verwirklichung eigener Träume.
Es hat mich eigentlich ihre Normalität interessiert. Es hat mich interessiert, dass sie von ihrer eigenen Schüchternheit, von ihren eigenen Mängeln so sehr überzeugt ist. Und diese Mängel machen es wiederum interessant, über sie zu schreiben, weil sie ist angestrengt, sie will auch für den Sohn selbstverständlich das Beste.
Man kann Ursula Krechels Roman mit einem Triptychon vergleichen. Eva Patarak gehört das Bild auf der einen, der namenlos bleibenden Bundesjustizministerin das auf der anderen Seite. Diese lebt in einer Welt, die sich von der Evas fundamental unterscheidet. Und sie wird, wichtig für das Romangefüge, Opfer einer Gewalttat. In der Mitte die beiden Figuren und ihre Geschichten feinsinnig miteinander verknüpfend, die Lateinlehrerin Silke Aschauer. Sie lädt ihre Schülerinnen und Schüler ein, die Annalen des römischen Historikers Tacitus zu lesen. Eine weitere Erzählebene öffnet sich mit dieser Rückschau, die Geschichte von Nero und seiner Mutter Agrippina, der Gründerin Kölns. Sie verhalf dem Sohn zur Macht und wurde dann in seinem Auftrag ermordet.
Diese Frau schaut zu oder ist daran beteiligt, wie Macht entsteht, wie Macht inszeniert wird, bis sie selber eben weginszeniert wird, weil sie zu mächtig ist, aber nach Agrippinas Tod ist die Sanktionierung in der Gesellschaft groß. Muttermord ist doch, sag ich mal, ein gewaltiges Tabu, auch in der römischen Gesellschaft gewesen. Das führt dann eben auch mit zu seinem Abstieg.
Neros Gewalttat treibt Silke Aschauer, die Erzählerin, in Sehr geehrte Frau Ministerin um. Aber nicht nur das. Die Lehrerin, die sich so gerne im Schreiben verliert, ist mit einer körperlichen Beeinträchtigung konfrontiert. Sie leidet unter starken Regelblutungen, so sehr, dass ihr von mehreren Ärzten eine Operation der Gebärmutter empfohlen wird. Die körperlichen Qualen nehmen viel Raum in Silkes Geschichte ein. Ursula Krechel schildert sie behutsam und zugleich eindringlich.
Immer wieder taste ich an meinem Körper entlang, taste nach dem Schnitt. Der Körper ist Hauptschauplatz, aber dem Körper fehlt sein weibliches Zentralorgan. Wo es war, ist Stille. Die leere Mitte, der unbetretbare Kaiserpalast. Die Kaiserin ist abgereist. Ihr geschminkter Vertreter trägt weibliche Kleidung und spricht mit einer leisen, suggestiven Stimme. Im Volk gibt es nur noch die vage Erinnerung an sie.
Gezeichnet sind alle drei Frauenfiguren in Ursula Krechels Roman, Repräsentantinnen unterschiedlicher gesellschaftlicher Milieus. Auch die Ministerin, die erst eine Reihe von anonymen, oft abwegigen Briefen erhält und schließlich eben vor ihrem Haus in Essen mit einem Messer angegriffen wird. Man ahnt bei der Lektüre frühzeitig, dass es zu diesem Überfall kommen wird und ist trotzdem überrascht, als er sich dann tatsächlich ereignet.
Was mich interessiert hat, ist, dass es eine Frau ist, die, ihr Hauptthema ist der Rechtsstaat. Und der Rechtsstaat ist natürlich etwas, was wir im Moment sehen, dass es verteidigt werden muss. Ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik auf so heftige Weise. Und zweitens, dass sie Freude hat am Gestalten. Und das Gestalten hat ja nicht unmittelbar etwas mit Macht oder mit Bündnissen zu tun, sondern mit einer Vorstellung von Recht.
Der sich allmählich anbahnende Weg zur Gewalttat gegen eine hohe politische Repräsentantin der Bundesrepublik bestimmt die oberflächliche Struktur von Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«. Zum Ereignis werden die fortwährenden Bewegungen in seiner Tiefe zu den Lebenswirklichkeiten dreier Frauen aus diesem Land und ihrer raffinierten Verflechtung miteinander zu einem Ganzen. Eine intensive, tastende Suche über vermeintlich Alltägliches. Und ebenso eine beständige Erkundung dessen, wie sich angemessen literarisch erzählen lässt.
Nils Beindker war das über Ursula Krechels Roman »Sehr geehrte Frau Ministerin«, der heute bei Klett-Cotta erschienen ist zum Preis von 26 Euro. Sie hören Bayern 2 und das hier ist der Australier Joel Saracula mit »Telephone Calls«. Das Buch, um das es jetzt geht, ist verfemt. Als 1949 Curzio Malapartes Roman Die Haut, La Pelle, erschien, reagierte Italien mit Empörung. Man warf dem Schriftsteller vor, die Wirklichkeit zu verzerren, klagte ihn der Effekthascherei an, vor allem aber empfanden die Italiener die Haut als Nestbeschmutzung. Emilio Cecchi, ein damals einflussreicher Kritiker, schrieb, besser Schweigen und Heuchelei als solche zweifelhaften Kunststückchen. Der Vatikan setzte den Roman auf den Index in den Vereinigten Staaten und in Europa aber wurde die düstere Zeitdiagnose ein Welterfolg. Es ist ein Buch über moralische Verzweiflung, über Zerrissenheit und die Abgründe des Krieges. Seine Aktualität hat es nie eingebüßt. Nun hat Frank Heibert die Haut neu übersetzt. Christine Hamel hat den Roman gelesen und mit dem Übersetzer gesprochen.
Neapel 1943. Die Stadt ist von den Deutschen befreit, die Amerikaner sind seit dem 1. Oktober da. Es herrscht Chaos, jeder will nur seine Haut retten, daher der Titel des Romans. Curzio Malaparte, der eigentlich Kurt Erich Suckert hieß und sich seinen Namen als Antonym zu Napoleon Bonaparte gab, tritt als Ich-Erzähler auf. Er ist ein Verbindungsoffizier der italienischen Armee zu den Amerikanern und keineswegs ohne bissigen Hohn für diese neue Konstellation.
Ja, wir konnten stolz auf uns als besiegte Soldaten sein. Jetzt kämpften wir auf Seiten der Alliierten, um zusammen mit ihnen den Krieg zu gewinnen, nachdem wir ihn verloren hatten.
In 12 Episoden schildert Malaparte Neapel als einen einzigen Sündenpfuhl, ein Sodom und Gomorra. Überall moralische Verderbnis. Fahle, welke Frauen mit angemalten Lippen bieten für 2-3 Dollar Jungen und Mädchen von 8 oder 10 Jahren an.
Die Neapolitaner sind gutmütig, aber für ein Stück Seife sind sie zu allem fähig.
Väter verkaufen ihre Töchter für eine Dose Corned Beef. Frauen geben sich für eine Schachtel Zigaretten hin. Panzer werden in 0,0 nichts in ihre Einzelteile zerlegt und an Schwarzmarkthändler verkauft. In einer schimmeligen Behausung kann man für 1 Dollar eine Jungfrau besichtigen.
Alles, was diese prachtvollen Soldaten anfassten, verdarb sofort. Kaum hatten die unglücklichen Bewohner der befreiten Länder ihren Befreiern die Hand geschüttelt, schon fingen sie an zu verfaulen, zu stinken.
Es ist die Pest, Europa bis ins Mark verdorben. Und dass dann auch noch der Vesuv ausbricht, es Feuer vom Himmel regnet, vervollständigt das elementare Grauen, auch von Seiten der Natur.
Und ich zitterte vor Mitleid und Entsetzen, als ich die heisere Klage des Vesuvs hoch über den Himmel schallen hörte.
Die Haut schildert einen grellen barocken Überlebenskampf, dem der Übersetzer Frank Heibert jetzt seine Härte und Modernität zurückgegeben hat. Die erste Übersetzung von La Pelle ins Deutsche besorgte Helmut Ludwig in den 1950er Jahren.
Das ist eine sehr gute Übersetzung, aber sie atmet den etwas biedermeierlichen und etwas von heute aus gesehen ältlichen Geist dieser deutschen 50er Jahre. Und wenn man zeigen will, was an Malapartes Werk tatsächlich literarisch zeitlos ist, dann steht einem das im Weg.
Zeitlos etwa ist die Zerrüttung von Seele und Körper durch Krieg. Malaparte nimmt unerschrocken alles in den Blick, was der Krieg den Menschen angetan hat und die Menschen untereinander. Er ist moralisch zutiefst schockiert und das möchte er Leserinnen und Lesern auf den Leib schnüren. Das Disruptive des Krieges vollzieht der Roman gewissermaßen mit. Er hebt an wie eine literarische Großreportage und Memoir, dazwischen immer wieder philosophische und politische Überlegungen. Aber plötzlich kippen Reportage und Essay um ins drastisch Surreale.
Man weiß nicht, wo die Grenze zwischen geschildertem Realismus, erlebtem Realismus und erfundenem, fiktionalem, fantastischen verläuft. Und das genau ist seine Absicht, dass er uns dahin führt und uns damit umso effizienter schockieren kann. Und zwar erstmal egal, ob wir das glauben oder nicht, wir sollen es für wahrscheinlich halten, denn das hätte passieren können in dieser extremen Zeit. Und sobald er in dieses fantastisch-phantasmagorische abdriftet, in die Übertreibung kann man auch schlicht sagen, legt seine Literarizität auch noch mal einen Zacken zu, dann wird es noch intensiver und noch greller und drastischer. Er will, dass wir mit ihm schockiert sind.
Curzio Malaparte beschreibt in einer neo-expressiven, üppigen, zu immer neuen Schreckensszenarien ausholenden Sprache einen Kreislauf der Verrohung, Gewalt und des Ekels.
Ich muss ja jeden Satz tatsächlich körperlich durch mich durchschicken, bevor ich den neu formulieren kann. Ich muss ja zu dieser Stimme werden. Und das heißt, um die Worte aus mir selber rauszuholen, muss ich das erstmal körperlich auch so empfunden haben. Also Sie können sich vorstellen, was das für ein Trip war.
Vor Intensität strotzend auch die Naturbeschreibungen mit ihren synästhetischen Elementen. Sie sind eine Provokation angesichts des damals vorherrschenden Neorealismus, der mit Sprache ja so sparsam wie möglich umgeht. Aber Curzio Malaparte verstand es schon immer, Aufsehen zu erregen. Der Journalist, Dichter und Schriftsteller war aus dem Ersten Weltkrieg als Soldat traumatisiert zurückgekehrt. Zwischen den Weltkriegen war er in Europa auf den verschiedensten sozialen Parketts unterwegs, immer wendig, dem aufkommenden Faschismus dann mehr als zugeneigt. Den Faschisten indes war er zu eigenständig provokant, zu unbequem. Curzio Malapartes knapp 500 Seiten umfassender Roman geht im wahrsten Wortsinn unter die Haut. Er kommt dem Skandal des Krieges kunstvoll und berührend nahe.
Das Urteil von Christina Hamel war das über Die Haut von Curzio Malaparte, neu übersetzt von Frank Heibert, Rowohlt Verlag, 34 Euro. Das hier ist auch ein moderner Klassiker, Sade mit Paradise aus dem Jahr 1988. Sie hören Bayern 2. Die Bücher der britischen Schriftstellerin Rachel Cusk werden gern mit den Attributen verstörend oder schonungslos belegt. Was wohl heißen soll, dass diese Autorin erst recht da genau hinschaut, wo gesellschaftliche Konventionen sie wegschauen lassen könnten. Für diese Schonungslosigkeit wird die heute 57-Jährige von vielen gefeiert. Immer wieder schlägt ihr aber auch Feindseligkeit entgegen, weil sie autobiografisch geprägt über Mutterschaft schreibt zum Beispiel und dabei offenlegt, wie sehr sie mit der Rolle hadert, mit der Konkurrenz ihrer geistigen Arbeit zum Absolutheitsanspruch, der von einem Kind ausgehen kann. Wie könne sie sowas schreiben, hört sie da. Wie könne sie ihre Kinder hassen und wundert sich, dass mancher nicht wahrnehmen will, was sie aus ihrer Sicht immer miterzählt, die Liebe zu den Kindern, die es ja gerade ist, die das künstlerische Arbeiten so schwer macht. Jetzt hat diese schonungslose Autorin einen neuen Roman geschrieben, Parade heißt er, und Kunst wie Kinder sind wieder Thema. Marie Schöss bespricht ihn für uns.
Zugegeben, andere Bücher von Rachel Cusk treffen einen noch unmittelbarer. Und trotzdem, obwohl dieses Buch nicht dieselbe Kraft hat wie andere der britischen Autorin, trotzdem gehört Parade zu den konsequentesten Spielen mit der Romanform dieser Tage. Denn im Grunde beschleicht einen hier das Gefühl, dass diese Autorin die Romanform aufbrechen, aushöhlen will. Und in diesem Zuge auch endgültig mit der fixen Idee aufräumt, ein Plot gehöre unbedingt dazu zu diesem Genre.
Ab einem gewissen Punkt in seiner Laufbahn begann der Künstler G., vielleicht weil er keine andere Möglichkeit fand, sich zeitlich und räumlich in der Geschichte zu orientieren, auf dem Kopf zu malen.
Das klingt nach dem Einstieg in eine Geschichte, die von einem Künstler und seiner Begrenztheit erzählt. Aber so einfach ist es nicht. Parade kreist um Kunstschaffende im Plural. Und sie alle werden schlicht G genannt. Mal ist das eine Frau, mal ein Mann. Mal denkt man an Georg Baselitz, mal an Louis Bourgeois, mal wird bildende Kunst, mal Filmkunst betrieben, mal Personal erzählt, dann übernimmt ein Ich, dann ein Wir. Immer geht es um das Verhältnis von Leben und Kunst. Und oft bricht Gewalt in beides ein.
Vielleicht hatten Männer immer schon Akte gemalt, wie sie Gewalttaten begingen. Um zu beweisen, dass ihr Mut nicht durch Moral und Bedürftigkeit beschädigt worden war.
Ganz genau. Genderfragen sind ebenfalls zentral in diesem Buch. Und so schleicht sich auch das Thema ein, das Rachel Cusk schon an anderer Stelle so berührend offen behandelt hat. Mutterschaft.
G. hatte nie daran gedacht, Mutter zu werden. Aber nun dachte sie daran. Als jüngere Frau hatte sie einmal festgestellt, dass sie schwanger war. Von wem wusste sie nicht. Und ohne Zögern oder Gefühle eine Abtreibung vornehmen lassen. Die Vorstellung, bei etwas so rationalem Gefühle zu entwickeln, hatte sie verachtet. Sie hatte ihren Körper von einem Eindringling befreit, wie sie einen Vogel aus einem Zimmer gescheucht hätte. Als sie ihrem Mann davon erzählte, sah er sie angewidert an. »Das ist sehr traurig«, sagte er. »War es traurig?« G. dachte an den leeren Hohlraum, in dem ihre Trauer hätte sein sollen. Wie sie nun erkannte, war sie monströs, ein Monster der moralischen Gleichgültigkeit. Würde ihr Mann sie erlösen, indem er ihr sein Kind schenkte? Der Gedanke schien ihn nicht gerade zu begeistern. Schließlich war ihr auf diesem Gebiet nicht zu trauen. Aber dann gestattete er ihr doch, ihn zu überzeugen.
Der Roman fügt sich wie ein Splittermeer zusammen. Motive tauchen auf und wieder ab. Figuren werden eingeführt, verschwinden wieder und zu vollen Charakteren schwingen sie sich ohnehin nicht auf, wofür ja schon das G einsteht. Ein Buchstabe, kein Name, der einer Figur eine ganz andere Nahbarkeit, mehr Fleisch und Blut geben würde. Fleisch und Blut ist überhaupt das Stichwort, das diesen Roman von anderen Büchern Rachel Cusks unterscheidet. Denn die Autorin stößt hier mit ihrer Konzentration auf Künstler und Kunst an Grenzen. Wie viel tiefer kann sie noch in diese Erfahrung einsteigen, ohne dass es selbstreferenziell wird? Ein Sezieren für Eingeweihte, das irgendwann unzugänglich für andere wird. Die Frage quält einen bei der Lektüre immer wieder. Und doch, gerade wenn die Zweifel Überhand nehmen, was einen das alles angeht, wartet Rachel Cusk mit einer Überraschung auf. Lässt zum Beispiel einen künstlerischen Schachzug, das Umdrehen der Welt, wie es Georg Baselitz und auch einer der Gs in seinen Werken betreibt, dieses Umdrehen der Welt also zum handfesten Überlebenstrick einer Frau werden.
Manchmal, in krisenhaften Momenten, dreht sie einfach ihre Umgebung auf den Kopf und kommt sofort zur Ruhe. Im Laufe der Jahre hat sie es sich zur Gewohnheit gemacht. Was immer sie an den gegebenen Umständen bedrohlich oder überwältigend findet, wird neutralisiert, indem sie es sich falsch herum vorstellt. Sie begreift, dass sich das Problem der Wahrnehmung in dem Fall nicht mehr stellt. Ihre Verwicklung in die Ereignisse wird aufgehoben.
Ein Trick fürs Leben, Überleben. Mehr als einen eröffnet einem dieses Buch mit seinem Kunstspiegelkabinett. Und eines ist ohnehin ungebrochen überzeugend. Die Sprache der Autorin, die große Klarheit, oft einfach beschreibend, aber paradoxerweise lässt ja genau das dem Leser Raum, Gefühle zu entwickeln. Wer selbst scheinbar ohne Gefühl erzählt, löst die größte Traurigkeit aus. Wer die Mechanismen von Macht und Gewalt einfach benennt, ohne sich ein Urteil abzuringen, schreibt mit größerer Drastik als diejenigen, die selbst noch das Urteil mitliefern. Rachel Cusk weiß und beherrscht das meisterhaft, auch in diesem Roman.
Parade von Rachel Cusk, erschienen im Surkamp Verlag, übersetzt von Eva Bonnet, kostet das Buch 25 Euro. Für uns besprochen hat es Marie Schöss. Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Patricia Highsmith. Gewusst hat's, neben vielen anderen, Uli Schwarz aus Offenberg. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach einem Schriftsteller, der genauso wie Patricia Highsmith einst auch mal ein sehr bekanntes Buch über das Schreiben geschrieben hat. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Zur Webster Hall. Wir treten wieder auf.
Hey, Webster Hall. Eine der besten Adressen hier in Manhattan.
Daheim in Maine habe ich eine Woche Gitarre geübt. Hoffentlich blamieren wir uns nicht.
Irgendwie kommen Sie mir bekannt vor. Rockmusiker, stimmt's?
Nebenberuflich. Unsere Band besteht aus Schriftstellern.
Ehrlich?
Mhm. Wir spielen vor allem Coversongs. Wild Thing oder Stand By Me.
Mhm. Und ansonsten schreiben's Bücher.
Und zwar so lange, bis der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.
Oha, was sind denn das für Bücher?
Das literarische Äquivalent eines Big Mac mit einer großen Portion Pommes.
Oh, das könnte ich jetzt auch vertragen. Heißt es, Ihre Sachen liegen schwer im Magen?
Wie man's nimmt, ich erschaffe Monster.
Ah, was zum Gruseln. Da habe ich was für Sie.
Ah, das spielen wir auch. Schöne Nummer.
Sie jagen den Leuten wohl gern Angst ein.
Die Welt hat Zähne. Mit denen beißt sie zu, wann immer sie will.
Also, wenn ich nur Horrorzeug fabrizieren würde, hätte ich sie irgendwann satt, glaube ich.
Warum ich nicht endlich was Ernstes schreibe? Aus den ernstesten Gründen. Liebe, Geld und Obsession.
Nicht Ihr Ernst, oder? Liebe?
Eine einzigartige Zauberkraft. Ich glaube, Blut appelliert an Blut. Verstand an Verstand und Herz an Herz.
Schön. Und wie steht's mit dem Geld?
Kann mich nicht beklagen.
Und Ihre Obsession?
Kriegen Sie einen Sportsender rein? Die World Series?
Moment, kein Problem. Sowas?
Left field and the Red Sox are winners!
Ja, ein Home Run! Die Red Sox gewinnen.
Ich glaube, das Spiel ist gleich vorbei.
Ja. Kennen Sie die Redensart? An manchen Tagen isst du den Bären und an manchen Tagen frisst der Bär dich.
Volles Risiko. Das wäre was für Ihre Bücher.
Es gibt keine Grenzen für das Grauen, das der menschliche Geist zu fassen vermag.
Wie kommt ein Baseball-Fan denn eigentlich auf Gruselgeschichten?
Ich habe das Herz eines kleinen Jungen. Es steht in einem Einmachglas auf meinem Schreibtisch.
Halloween ist doch längst vorbei.
Na, für mich nie.
So, da wären wir. East 11th Street, mach $20 bitte.
Money talks, Bullshit walks.
Danke. Viel Glück mit Ihrem Konzert.
Die Stimme des Teufels hört sich süß an.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.